vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben.
Geht's euch gut? Come on. Wer glaubt die Deklaration eigentlich, wenn er sie sagt? Okay, die Hälfte, Hammer. Ich muss gestehen, ich dachte, es wäre weniger wie die Hälfte. Praise God. Ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir tatsächlich das glauben, was wir aussprechen. Wir leben in so einer Season, oder beziehungsweise wir leben in solchen Zeiten, wenn ich mir manchmal selber zuhöre, wenn ich den Leuten zuhöre, die um mich herum reden, das ist sehr erdrückend. Weil es ist so negativ, das ist so entmutigend. Und ich glaube, dass Gott Menschen sucht, mit denen er partnern kann, die im Glauben das sagen, was er schon lange verheißen hat. Amen. Okay, eine Person glaubt es. Aber ja, ich glaube tatsächlich, dass Gott der Gott der Hoffnung ist. Und das, was Philipp erzählt hat, dass wir in ihm die Quelle der Hoffnung, alles finden, was wir brauchen. Und das tatsächlich im Glauben an uns nehmen können, im Glauben schöpfen können. So, wenn du gerade in einer Phase bist, wo du eben nicht hoffnungsvoll bist, wenn du in einer Phase bist der Enttäuschung, wo du in einer Phase bist, wo deine Emotionen sagen, das und das und jenes und es nicht mit Hoffnung, Liebe und Glaube einhergeht, dann wende dich an den Gott der Hoffnung und schöpf von ihm, weil er hat genug für deine Situation. Okay. Also ich bin glücklich, auch wenn ich manchmal durch Emotionen gehe, die nicht glücklich sind. Ich bin heilig, auch wenn ich manchmal durch Phasen gehe, die nicht so heilig aussehen. Und ich glaube, das ist die Wichtigkeit, dass da, wo wir durchgehen, das, was wir ausmachen, dass das eben nicht unsere Natur bestimmt. Und so oft ist es aber doch so, dass wir uns aufgrund dessen, dass wir da durchgehen, auch so nennen und anfangen, das zu glauben. Und weil wir es glauben, passiert es auch. Okay, das wollte ich eigentlich nicht zum Anfang sagen. Ich wollte eigentlich was Cooles machen. Ich weiß jetzt nicht, wo der Philipp ist tatsächlich. Ich habe den mal losgesandt, seitdem wir schon nicht mehr da. Praise God, er kommt aufs Wort. Hey, richtig gut. Philipp, mein Assistent. Blätter habe ich schon tatsächlich, aber vielleicht kann man Blätter einfach mal ganz kurz durchgeben. Jeder nimmt ein Blatt. Ich habe heute so empfunden, wie Gott sagt, hey, ich nehme euch heute mit in das Klassenzimmer. Jetzt weiß ich nicht, ob du, wenn du zurückschaust auf deine Schulzeit, ob die positiv war. Das hängt ja meistens dann auch davon ab, wie der Lehrer so war und die Tests, die man geschrieben hat, ob die gut ausgefallen sind oder nicht. Aber alles mal beiseite gelegt. Ich glaube, dass Gott uns heute ein Stück weit in ein Klassenzimmer führt und der ein oder andere ist vielleicht auch tatsächlich in einem Klassenzimmer. Hat jeder einen Stift? Wenn du einen Stift hast, der Philipp zeigt hoch. Was bedeutet das, Philipp?
Wenn du selber einen Stift hast, ja, das ist cool.
Okay, sehr gut. Also jeder bekommt jetzt gerade mal einen Stift, ein Blatt Papier. Und während das ausgeteilt wird, will ich ganz kurz einfach ein bisschen erzählen. Liebe Grüße aus dem Norden. Wir haben ja auch schon dieses Video gesehen von Karin aus der Kleingruppe im Norden. Schleswig-Holstein, ich war letzte Woche dort. Das ist richtig cool, was Gott da tut. Wir hatten einen genialen Samstag, Seminartag. Ja, ging um Anbetung, ging darum, hey, wie anbeten wir, warum anbeten wir, mit welchem Herz anbeten wir. So einfach mit dem religiösen Geist zu partnern, selbst in der Anbetungszeit, wo wir zuallererst mal richten, das Worship-Team richten, den neben uns richten und so weiter und so fort, Sünden einkategorisieren und so weiter und dann noch ein bisschen anbeten. Und ich hatte so den Eindruck, über Anbetung zu lernen, bevor wir überhaupt anbeten im Sinne von Lobpreis machen. Und ich glaube, es war richtig stark. Leute haben angefangen zu weinen. Und wir hatten dann eine starke Lobpreiszeit, in der Menschen tatsächlich auch einfach so geheilt wurden in der Gegenwart Gottes. Und das erwarte ich auch heute, weil er ist der gleiche gestern und heute in alle Ewigkeit und seine Gegenwart heilt immer noch. So, wenn du hier bist, Heilung brauchst, check dich während der Predigt. Jetzt gerade kannst du dich auch checken und so weiter. Aber erwart einfach, dass wenn der Gott der Hoffnung, dem Gott, der dem alles möglich ist, wenn er hier ist, dass auch coole Dinge passieren. Auch du am Livestream, natürlich bei dir zu Hause, da genauso. Wir hatten echt eine coole Zeit. Wir hatten dann Sonntag hatten wir dann die Kleingruppe. Die lachen wahrscheinlich jetzt gerade, wenn sie den Livestream anschauen. Aber ich glaube, es war echt eine coole Zeit. Ich wurde selber ermutigt. Einfach genial, was Gott da oben tut. Und wir wollen einfach mit dem partnern, was Gott im Norden tut. Von dem her herzliche Grüße von dort oben. Die Kleingruppe, ich würde sagen, gedeiht, sie reift und wächst in Jesu Namen. Und es ist echt, echt, echt cool. Und wir sind selber so begeistert, was Gott hier aus Fearless herausgebiert ein Stück weit. Und es war nie unser Herz, dass wir Gemeinde gründen, überall und so weiter. Das machen andere. Es ist okay. Aber irgendwie ist passiert. Es passiert sich was. Ich will nicht sagen, das ist eine kleine Church oder sowas. Aber da formiert sich was, da baut sich etwas. Und betet immer wieder dafür, wenn ihr dran denkt. Gott ist daran, irgendwas in Deutschland zu tun. Und es ist ein Privileg, dass wir als Fearless mit dem partnern. Und dass Gott es mit Zeichen und Wundern und so weiter bestätigt. Praise the Lord. Genau. Von dem her, danke, die ihr im Norden seid, das jetzt gerade hört. Vielen, vielen Dank für euren Invest, für euren Gebet auch hierher. Aber gleichzeitig einfach auch für die Region da oben. Wunderschöne Region. Ist auch ein Wunder, dass ich das mal sage. Ich wäre eigentlich wahrscheinlich von meinem Typ her lieber 8 Stunden in Süden gefahren wie da hoch. Aber hey, der Herr tut heute noch Wunder, auch in meinem Kopf. Und von dem her, der Norden ist echt schön. Und wir freuen uns echt, was Gott da oben tut. Ja. Yes, wir kommen, ich war schon letztes Mal hier, aber theoretisch, wir sind noch ein bisschen im Reading-Fieber. Wir waren ja dort, haben coole Sachen erlebt und Philipp hat gesagt, ich soll einfach auch noch mal ein bisschen von mir erzählen, wie es für mich war, weil er hat ja schon eine ausführliche Reise gegeben. Aber es ist einfach cool, einfach noch mal zu sagen, was für mich war. Und ich will einfach noch mal so ein paar Sachen rausheben und dann gehe ich in die Predigt rein. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, das einfach nochmal zu sagen. Das war absolutes Privileg, dieses Mal in Reading und in Texas zu sein. Bob Hazlett hat uns ja dieses Wort gegeben. Ich lese es ganz kurz nochmal vor. Für alle, die es zum ersten Mal hören, Bob Hazlett ist ein Prophet, internationaler Prophet, der bei uns war 2023 und er hat gesagt, Gott hat das Ziel auf eurer Karte verändert. Es war nicht der Ort, wo ihr ursprünglich euer Zentrum errichten wolltet, aber ihr habt die richtige Region, den Ort erwählt. Also der wusste nicht, dass wir eigentlich in Böblingen mal anfangen wollten und deswegen Schöneich quasi, Schöneich ist geworden jetzt erstmal. You hit the bullseye. Ihr habt das Ziel nicht verfehlt. Es ist nicht nur eine Kirche, sondern ein geistliches, körperliches und emotionales Heilungsleiterschafts-, Jüngerschafts-, Missionstrainings-, Schulungszentrum. Come on. Regional, nicht nur örtlich. Deswegen auch Norden. Gott hat einen Ort vorbereitet, der nicht zu klein ist für euch. Er hat ein älteres Gebäude mit Land darum herum vorbereitet als Zentrum. Für das beten wir noch. Gott wird euch mit weltweiten Jüngerschaftsbewegungen verbinden und es werden Leute aus anderen Nationen bei euch trainiert werden. Es wird eine neue Schule bei euch starten, weil du, Steve, die Zeit der Schulung an das Training abgeschlossen hast. Es wird eine Zeit kommen, wo die neue Generation und somit die Familien zu Hause in den Mittelpunkt rückt, weil sie die Ernte einbringen wird. Zerbrochene Familien und Häuser werden wiederhergestellt werden. Wenn ihr euch darauf konzentriert, Familie aufzubauen, wird die Kirche gebaut werden. Focus on building families and God will build the church. Gott wird in Häusern wirken, Kleingruppen werden regional entstehen. Da wird ein neuer Sound of Worship in diesem Jahr kommen. Come on. Und am Anfang des Jahres ist auf euch ein Geist ausgegossen worden für Liederschreiben. Ihr werdet Botschaften bekommen, die ihr in Liedern weitergebt, die einzigartig sein werden. Die Erkenntnis von Gott wird in Liedern freigesetzt werden. Come on. Okay, richtig gutes Wort. Ich lese es immer wieder vor, weil es ist wichtig, dass wir anfangen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht und nicht uns im Mangel sehen. Okay? Also ich lese es auch deswegen vor, wir waren ja auch in Texas und in Texas hatte ich das Privileg, mich mit jemandem zu treffen, der heißt Chris Donald und Chris war bei Todd White angestellt, ist jetzt, hat seinen eigenen Ministry gegründet und hat letztes Jahr 1200 Menschen alleine zu Jesus geführt. Nicht irgendwo auf coolen Events, sondern in seiner Nachbarschaft. Und er hat von Gott einen Download bekommen, wie er diese Leute zu Jüngern führt. Und er hat jetzt quasi eine krasse Jüngerschaftsbewegung. Und was hat Bob Paisley gesagt? Er wird uns mit Jüngerschaftsbewegungen überall auf der Welt vernetzen. So, das ist eine Antwort von dieser Prophetie. Ich habe die nicht mal im Kopf gehabt, als ich mich mit dem getroffen habe. Ich dachte nur, für die Season, in der wir gerade sind, mit Kleingruppen, wir wollen reifen in Jesus, wir wollen uns gegenseitig stärken, dass das mega eine coole Connection wäre. Und erst im Nachhinein habe ich festgestellt, oder wir als Core-Team festgestellt, hey, halt mal, da war doch was. Und deswegen ist es eigentlich gut, wir haben die Sachen vor uns, aber im Nachhinein war es auch okay. Auf jeden Fall, Chris Donald, richtig cooler Typi, will sich in uns investieren und so weiter und so fort, weil er einfach feiert, was wir machen, was auf unserem Herz ist. Und bin begeistert tatsächlich, dass wir solche Connection haben. War ich noch bei Upper Room. Upper Room war auch cool. Upper Room ist eine Gebetshausbewegung, die auch eine Church ist. Und dann läufst du einfach aus dem Meeting raus und denkst, du müsstest eigentlich mehr beten. Das ist die Salbung des Hauses. War richtig cool, auch dort zu sein. Aber tatsächlich, was mich am meisten begeistert, ist, was wir in Reading erlebt haben. Den Zuspruch, die prophetischen Worte, die Leute, die für uns da waren, die sich in uns investiert haben. Ja, schwer in Worte zu fassen, was dort tatsächlich passiert ist. Philipp hat schon ein bisschen erzählt, deswegen will ich da gar nicht mehr reingehen. Aber im Nachhinein jetzt kamen zwei Leute auf mich zu. Einmal Les Coombs. Les Coombs ist ein Pastor, der bei den Healing Rooms angestellt ist, der dafür zuständig ist, jeden, der in die Healing Rooms geht, als Pastor oder als Beter zu briefen, also durchzugehen und ja zu sagen, dass der okay ist oder nicht. Und der hat natürlich viele Leute, die auch abgelehnt werden, aber auch viele, die Daumen hoch bekommen. Und es ist einfach ein Privileg von seiner Weisheit, wie man mit solchen Menschen umgeht oder wie man in so einem Kontext von Übernatürlichkeit, wo Zeichen und Wunder immer wieder passieren, in einem Setting von Healing Rooms und so weiter, auch in der Kultur der Ehre mit Leuten umgeht, die noch nicht an dem Punkt sind und du sagen musst, hey, okay, du musst nochmal eine extra Runde laufen oder wie auch so. Und es ist einfach ein Privileg, mit ihm unterwegs zu sein. Und er hat gesagt, hey Steve, ich würd's lieben, mich in dich zu investieren. Ich würde es lieben, dein Mentor zu sein. Und es ist einfach Gunst, dass er sich Zeit für uns nimmt. Philipp, Anke hat ein Meeting mit ihm. War ziemlich gut, oder? Rosby und ich, wir hatten auch ein Meeting, war echt stark verändert da rausgelaufen. Aber ich glaube, das, was ich so im Nachhinein, was so mitklingt, ist, hey, dass es da Leute gibt, die nicht nur punktuell irgendwo ihren Job machen oder für dich da sind, wenn du als Gast kommst, sondern wo was auf deinem Leben sehen, wo wirklich Zeit in dich investieren. Und da bin ich voll dankbar. Wir haben monatliche Calls und so weiter, wo er mich challenged, wo er mich herausfordert, wo er Leben in mich reinspricht. Ein Mentor halt. Dann hat sich was Cooles ergeben. Dave Harvey ist der Leiter von Global Legacy, wollte ich schon sagen, aber von Bethel Leaders Network, so heißt es jetzt. Die ganzen Leiter, die ganzen anderen Kirchen auf der ganzen Welt, die mit Bethel in Verbindung sein wollen, die sind unter ihm. Also die leitet er, da hat er ein Programm und so weiter, wie die gestärkt werden, wie sie ermutigt werden und so weiter. Er ist ihr Ansprechpartner. Und er hat genauso das aufs Herz bekommen, zu sagen, hey Steve, ich will dein Mentor sein, wenn das für dich okay ist. Ich will mich in dich investieren. Das ist für mich einfach ein Privileg. Ja, solche Leute, egal ob es von der Ferne mit Zoom, ist heute alles möglich. Dass Leute einfach ihre Zeit in mich und somit natürlich auch in diese Church investieren. Und bin gespannt, was daraus sich noch entwickelt. Da gab es noch so viel mehr. Ich kann leider nicht alles beim Namen nennen, weil es einfach noch nicht alles spruchreif ist. Aber ich glaube, Jesus hat an Gunst bei Gott und bei den Menschen zugenommen. Es war ein Weg. Und ich glaube, eines der Punkte, warum er an Gunst bei Gott und bei den Menschen zugenommen hat, weil er gehorsam war. Und weil er sein Leben niedergelegt hat. Und es ist einer der Schlüssel, warum es mir heute geht. Ich möchte heute, wir sind in dieser Wartephase immer noch, wir haben Himmelfahrt hinter uns, oder? Yes. Und wir sind in dieser Wartephase zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. Eines der coolsten Events für uns als Charismatiker, als Christen, weil der Heilige Geist kam, um uns zu Zeugen zu machen, um uns zu befähigen, wie Jesus zu leben. Und man hat bestimmt schon so viele Sachen über Pfingsten gehört, aber eins der Dinge, die ich heute so ein bisschen rausbringen will und deswegen auch Klassenzimmer ist, dass in dieser Wartephase, ich habe es letztes Mal schon gesagt, in dieser Wartephase zwischen Jesus geht in den Himmel und Pfingsten, wo der Heilige Geist kam, das war eine Wartephase für die Jünger. Und von 500 Leuten, die gewartet haben, sind 120 übrig geblieben. Und ich frage mich, was machen die 380? Was haben die gemacht? Und ich habe einfach mal gelesen, weil es ist tatsächlich nicht einfach nur so, dass es Pfingsten gibt, dass Pfingsten 50 Tage nach Ostern ist, sondern das ist tatsächlich, das sagt die Bibel schon in Mose, dass das passieren wird. So, ihr wisst es, wenn ihr hier bei Vierler seid, das Neue Testament, das wirft einen Schatten in das Alte. Und somit ist das Alte immer noch wichtig, der Alte Bund, das Alte Testament ist immer noch wichtig. Wir lesen es, weil es tatsächlich Dinge mit dem Neuen verbindet. Du kannst jetzt sagen, ich lese nur noch das Neue Testament, weil im Alten findest du Jesus genauso. Und wenn du deine Bibel dabei hast, dann in 3. Mose 23, da heißt es dann da, danach sollt ihr vom Tag nach dem Sabbat, von dem Tag an dem ihr die Garbe als Schwingopfer brachtet, 7 ganze Wochen zählen. Also nach dem Passa, Jesus ist ja am Passa, ums Passa herum gestorben. Passa ist das Fest der ungesäuerten Brote. Wisst ihr das? Zwei von euch, okay. Na gut. Es war ein Teil vom Passafest. Die feiern den Auszug aus Ägypten, wo sie diese Brote gebacken haben, die eben nicht, also ich bin jetzt hier kein Bäcker oder sonst irgendwas, ihr merkt es an meinem Vokabular, aber die eben keine Hefe drin haben und so weiter. So, Jesus stirbt an diesem Ereignis um dieses Ereignis rum und dann 50 Tage später kommt der Heilige Geist oder Pfingsten. Und hier heißt es dann, 23 Vers 16, bis zu dem Tag, nachdem bis zu dem Tag nach dem siebten Sabbat, nämlich 50 Tage, sollt ihr zählen und dann dem Herrn ein neues Speiseopfer geben. Ihr sollt aus euren Wohnungen 2 Brote für das Schwingopfer bringen, von 2 Zehntel feinem Mehl sollen sie sein, gesäuert und gebacken. Also Passa war ungesäuert, alles raus. Jeder falsche Samen raus, in Anführungszeichen, Hefe raus und so weiter. Und hier sollst du aber ein neues Brot backen, das gesäuert ist. Und ich will einfach mal sagen, dass ich glaube, dass Pfingsten oder diese Wartephase eine Phase ist, wo das Alte, die alten Samen, das Alte, was im Brot war, rausgenommen wird und das Neue hervorkommt. Versteht ihr meinen Gedankengang? Eine Person, okay, reicht mir in dem Fall. Pfingsten ist eine Zeit, wo der Heilige Geist, wo das Feuer dann kommt und das aufgrund der Wartephase, das da war, das hochkommt. Wir sehen das auch im Volk Israel. Überall gibt es Wartephasen und wir feiern Wartephasen nicht so. Wir warten, es ist nicht so cool, wenn du auf jemanden warten musst. Es ist noch schlimmer, wenn du einen Termin hast und du musst dann noch warten, weil der Termin sich zieht. Kennt ihr das? Für alle, die mal beim Arzt waren, sorry an alle Ärzte. Aber du hast einen Termin und du gehst zum Termin, du bist sogar pünktlich zu dem Termin und musst trotzdem noch warten. Das löst in mir irgendwas aus, Ungerechtigkeit. Ich habe es sogar tatsächlich schon mal geschafft, bitte macht es nicht nach. Mein Onkel ist Arzt, deswegen kann ich es machen. Aber dass ich gesagt habe, hey, zu der Frau, die da vorne schön wartet und sagt, ja, sitz nochmal hin, wartest halt nochmal. Habe ich gesagt, hey, könnt ihr mich einfach anrufen, weil meine Zeit ist echt kostbar. Okay, ich war da noch ein bisschen unreifer und es war schon Jahre her. Aber da bin ich tatsächlich wieder gegangen und die mussten mich dann anrufen. Und wir warten nicht gerne. Ich weiß nicht, was es ist, das in uns das bewirkt, aber Wartezeiten sind echt blöd. Aber die Bibel ist tatsächlich voll von Warten und ich habe herausgefunden, dass wenn ich meinem Kind sofort immer alles gebe, das es will, dann hindere ich das Kind an seinem Entwicklungsprozess. Man sagt auch, Kinder, die immer alles sofort bekommen, die sind verzogen. Aber wir warten alle nicht gern und theoretisch sagen wir zu Gott, lieber bin ich ein verzogenes Kind, wie zu warten. Schrott, ha? Ich glaube, es gehört zu der Beziehung, mit der wir unterwegs sind mit Jesus, dass wir warten. Da gibt es so viele Leute in der Bibel, die gewartet haben. Abraham hat auf seinen Sohn gewartet. Josef hat auf seine Träume gewartet, die in Erfüllung gehen sollen. Maria hat gewartet. Jesus war in der Wüste, hat gewartet. Die Jünger haben gewartet. Wir warten immer noch. Die Nachfolge Jesu, wir warten auf seine Wiederkunft, oder? Aber ich will heute sagen, hey, wir warten nicht ohne Gott, sondern wir warten mit Gott. Ein geistlicher Vater hat mal zu mir gesagt, God wastes nothing. Gott verschwendet nichts. God wastes nothing. He prepares us. Oder er bereitet uns vor. Und ich glaube, die richtige Perspektive zu haben, selbst im Warten, die kann uns selbst im Warten Hoffnung geben. Halleluja. So, die Frage ist tatsächlich, was schaust du an, wenn du wartest? Was machst du in Wartezeiten, in Zeiten der Wüste, in Zeiten, ich will es mal so sagen, und ich lese euch einen Bibelvers vor, in Zeiten des Tests und deswegen auch Klassenzimmer, weil da schreibst du Tests und wir mögen es nicht. Aber Gott bereitet uns, die Lehrer, die lachen, aber ich hab eine Tochter, die ist jetzt in der zweiten Klasse, die schreibt so viele Tests, so habe ich glaube ich bis zur 10. Klasse nicht geschrieben. Ich denke mir so, was ist passiert mit dem Schulsystem? Aber ja, whatever. Auf jeden Fall heißt es in 5. Mose 8, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hinkommt in das Land, um das Land in Besitz zu nehmen, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg denken, durch den der Herr, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Okay, das ist der Punkt. Das ist der Punkt, warum Gott nicht einfach gesagt hat, hey, hör mal zu, hier gibt's eine Abkürzung, nehmt die. Und das wird schon alles gut, weil ich habe euch ja das verheißene Land zugesprochen und so weiter. Geht einfach die Abkürzung, dann seid ihr dort, alles wird super. Nee, Gott führt sie 40 Jahre lang in der Wüste umher, um sie zu demütigen. Also demütigen heißt nicht, wir stellen uns manchmal dann so einen Gott vor, der seine Füße auf die Kinder legt und sagt, so, jetzt bin ich schon mal ein bisschen kleiner und sowas. Sondern Demut im Prinzip bedeutet, hey, teste deine Abhängigkeit. Vertraust du ihm wirklich? Weil das Gegenteil von Demut ist ja Stolz. Und der Stolze sagt, er braucht Gott nicht, er schafft es alleine. Der Demütige aber sagt, okay, Herr, nimm alles von mir, ich brauche es nicht, ich brauche nur dich. Alleine schaffe ich es nicht. Ich brauche dich. Ich gebe auf. Und in der Aufgabe ist Pfingsten, ist Befähigung, damit wir so leben wie er. Weil wir können nicht so leben aus unserer eigenen Kraft. 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist. Ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Also ein ziemlich einfacher Test. Er legt sogar offen. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich. Also wenn man es nur bis hierhin lesen würde, würde man sagen, was ist das für ein Vater? Und er demütigte dich und ließ dich hungern, aber und speiste dich mit Manna, mit Übernatürlichem. Das weder du noch deine Väter gekannt hatten, also es kommt was Neues, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt. Interessant, ha? Ist doch das, was Jesus zitiert hat. Sondern, dass er von all dem lebt, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht. Deine Kleider sind nicht zerlumpt an dir und deine Füße sind nicht geschwollen. Diese 40 Jahre, so erkenne nun in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Krass. So, Gott nimmt uns in so Testphasen hinein. Das Geniale ist, wir hatten, aber das geht wahrscheinlich heutzutage nicht mehr, aber wir hatten Lehrer damals, die haben jedes Jahr das Gleiche durchgezogen. Wahrscheinlich war denen ihr Ding, die wollten einfach schnell in Rente gehen oder so. Die haben sich nicht viel Mühe gegeben, jedes Jahr neue Sachen auszuprobieren oder so. Aber wir haben das irgendwann verstanden, weil irgendjemand klug genug war und gesagt hat, hey, ich glaube, der schreibt die gleiche Arbeit wie letztes Jahr. Oh, da gehen alle Augen hoch, praise God. Und so haben wir, bei Lehrer XY einfach nur noch das lernen müssen, was dran kam. Und tatsächlich war das so. Aber, ich meine, Gott lässt sich nicht verarschen, okay? Aber bei Gott ist das Geniale, dass wir das Ende auch schon kennen. Er sagt zum Beispiel, alle Dinge müssen uns zum Besten dienen, denen, die ihn lieben, oder? Er sagt zum Beispiel, hey, ich habe eine herrliche Hoffnung oder ich habe den Himmel für dich vorbereitet und so weiter und so fort. Ich bin gut. So, eigentlich kennen wir die Gleichung des Ergebnisses. Weil wenn Gott tatsächlich gut ist und wir das glauben, dann frage ich mich, warum zweifeln wir dann noch? Wenn wir tatsächlich verstanden hätten, dass er durch und durch gut ist, dass er ein guter Vater ist, in jeder Situation, in jedem Lebensabschnitt, wenn wir das verstanden haben, dann gibt es eigentlich gar keinen Raum mehr für Zweifel. So, ich glaube tatsächlich, dass Wüstenzeiten Zeiten von Klassenzimmerzeiten sind, wo wir Tests durchlaufen, wo Gott uns prüft, wo Gott uns testet. Nicht, um uns zu tadeln, sondern wo wir uns selber einfach reflektieren können, hey, wo stehe ich? Was für eine Offenbarung von deiner Natur habe ich? Auf welchem Level bin ich da unterwegs? Und diese Wartezeiten, Wüstenzeiten und so weiter, die sehen bei jedem anders aus. Aber die Frage ist, Was mache ich in denen? Ich weiß, unsere Kultur, unsere die Zeit, in der wir leben, wir lieben warten auf keinen Fall. Wir lieben schnelles Geld, oder? Wir lieben schnelle Autos, keine langsam. Wir lieben Fast Food, schnelles Essen, hört sich kacke an, Fast Food. Wir lieben schnelle Durchbrüche, come on, jetzt zack, zack, zack. Wir lieben schnelles Abnehmen, nicht langes. Wir lieben schnellen Segen, come on, jetzt zack. Ich liebe es, in Amerika gibt es Fast Lines. Du zahlst da dafür, aber im Flughafen, Fast Lines, kennt ihr das? Da musst du nicht in der Warteschlange stehen, sondern kannst einfach drumherum. Das sollten sie mal beim Doktor einführen. Aber auf jeden Fall, wir lieben solche Sachen. An allen, die warten vorbei. Ja, sorry, was willst du machen? Status, was willst du machen? Wir lieben solche Sachen, aber tatsächlich können wir das nicht auf Gottes Weg projizieren und sagen, okay, ich zahle ein bisschen mehr. Zahle ein bisschen mehr ins Opferkessel oder sonst irgendwas. Dann kann ich an alle vorbei, die warten. Nee, wir denken manchmal so. Wenn ich jetzt meine Hände noch höher hebe, dann sieht er mich und dann kommt der Durchbruch. Wenn ich noch ein bisschen lauter singe, wenn ich anfange mit Fasten, dann klappt's. Noch mehr Shandarabasanda oder was auch immer. Ich glaube tatsächlich, dass einer der Punkte, wie wir durch die Wüstenzeit am einfachsten durchkommen, ist die Realisation, dass Gott mit mir ist. Ich warte nicht mehr auf Gott, auf den Durchbruch oder sonst irgendwas, sondern ich warte mit Gott. Er ist mit mir, er ist hier, er ist für mich. Und selbst in der Situation, selbst wo ich jetzt durchs dunkle Tal gehe, du bist mit mir. Und die Frage ist, Herr, was kann ich gerade lernen? Weil die Bibel sagt in Jakobus, wir sollen alle Prüfungen, count it all for joy. Also wir sollen es für Freude erachten, wenn wir durch Prüfungen gehen. Ich weiß nicht, wann ich den letzten Mal gesehen habe, der sich gefreut hat, wenn er in einer Prüfung war. Das Problem ist, warum wir uns ganz oft nicht freuen können, wenn wir in Prüfungen sind, weil wir das Ende nicht sehen. Das Ergebnis nicht kennen. Weil das Ergebnis ungewiss ist. Wenn uns das Ergebnis schon bekannt wäre, dann wäre der Test gar nicht mehr so schwer, oder? Im Verhältnis zu meiner Schulzeit, das haben wir eine Weile durchgezogen, dann ging es auch nicht mehr, okay? Also ich muss schon auch mal noch was lernen. Aber im Ding war, wenn du den Test machst, bei dem und dem Lehrer brauchst du nichts mehr lernen. Du musst nur das auswendig lernen. Wie gesagt, so ist Gott nicht und trotzdem gibt er uns schon das Ergebnis. Und das Ergebnis ist so hoffnungsvoll, dass es uns Freude bereitet, damit, wenn wir die Prüfungen zusammenzählen, wir uns eigentlich freuen können auf das Ergebnis. Versteht ihr das? Deswegen, wenn die Wüste kommt, der Test kommt, oh, come on, wow, ich kenne das Ergebnis. Das sollte deine nächste Reaktion sein. Wenn du wieder mal in Prüfungen bist. Also, die Zahl 40, weil es geht ja tatsächlich darum, dass die Israeliten, die haben 40 Jahre gewartet. Mose war 40 Jahre beim Pharao, war 40 Jahre in der Wüste. Er musste zweimal 40 Tage auf dem Berg Sinai. 40 Tage waren die Spione im verheißenen Land. Elia hat 40 Tage ohne Essen, war ohne Essen. Jesus fastete 40 Tage. Jesus begegnete den Jüngern nach seiner Auferstehung 40 Tage. 40 in der Bibel wird 146 Mal erwähnt und bedeutet, oder ist eine Zahl für Test, für Prüfungen und so weiter und so fort. Jetzt weiß ich nicht, wer in seiner 40-Tage-Season ist, vielleicht bist du auch schon drüber raus. In dem Fall geht es nicht. Aber ich will dir einfach sagen, es kommt der 41. Tag. Ja? Symbolisch gesprochen. Der 41. Tag, der steht schon fest. Auch wenn die Wüste 40 Jahre lang war, auch wenn das 40 Tage lang war und so weiter und so fort, Gott hat den 41. Tag für dich. Und dieser 41. Tag oder dieser 41. Jahr soll dir uns Hoffnung geben. Versteht ihr mein bildliches Denken? Dieser Tag ist für deinen Durchbruch ist schon festgelegt. Ich weiß, hier drin ist heiß, ich schwitze auch. So, an dem Berg, da will ich noch mal ganz kurz drauf, weil wir lernen so viel von dem Scheitern von Israel, gerade in solchen Wüstenphasen. In 2. Mose 32, da heißt es, als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm. Also Aaron war der stellvertretende Leiter, der eigentlich auf das Volk aufpassen sollte, während Mose Gott auf dem Berg begegnet. Und Mose kam nicht runter, die wussten nicht, dass das so lange dauert. Und dann sind sie zu ihrem Leiter und haben gesagt, auf, mach uns Götter, die uns vorangehen sollen. Denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind und bringt sie zu mir. Da riss sich das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit dem Meißel und machte ein großes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er einen Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer. Und das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Okay, hier ist mein Ding. Vom Passa bis Pentecost, bis Pfingsten, 50 Tage. Eine Wartezeit, wo quasi wo das Richtige hochkommt. Die richtige Hefe, das, was ja, das Brot produziert. Hier sehen wir eine Wartephase, wo Mose Gott begegnet. Und diese Wartephase hat im Volk Israel was herausgebracht, was schon immer drin war. Sie wollten einen Gott sehen. Und ich finde es interessant, dass Aaron, der stellvertretende Leiter, sich dazu überreden hat lassen, weil er wusste, dass das falsch ist. Aber er hat sich überreden lassen, ein goldenes Tier zu kreieren, das angebetet werden soll. Und ich frage mich manchmal, okay Herr, in dieser Wartephase, was ist es, das hochkommt? Welche Angst kommt hoch? Welche Unsicherheit kommt hoch? Welchen Bereich, wo ich noch nicht vertrauen kann, kommt hoch? Und dann kann ich entweder anfangen, das zu verneinen und wegzuschieben, oder ich kann dem begegnen und sagen, okay Herr, ich brauche eine größere Offenbarung von deiner Güte. Ich brauche eine größere Offenbarung von deiner Versorgung, für dich als Versorger. Ich brauche eine größere Offenbarung von dir als im Heiler. Weil Gott verschwendet nichts, er bereitet uns vor. God wastes nothing. Er verschwendet keine einzige Zeit. Für ihn ist diese Testphase, diese Wartezeit, keine verschwendete Zeit. Im Gegenteil, alles, was wächst, braucht Zeit. Ich habe mal ein prophetisches Wort bekommen. Ich dachte, Junge, der Prophet, hätte mir auch ein besseres prophetisches Wort geben können. Ist mir nichts Besseres eingefallen. Philipper 1, Vers 6. Man kennt es auswendig. weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird bis auf den Tag Jesu hin. Dachte mir so, Junge, was ist das für ein Wort? Meine Güte. Bis ich ein bisschen mehr gereift bin in Jesus und festgestellt habe, wow, das Wort ist der Hammer. Gott verschwendet nichts. Ich bin davon überzeugt, ich kann überzeugt sein, dass das, was Gott angefangen hat in meinem Leben, er auch vollenden wird. Das Problem ist, mein Überzeugungslevel von dem, was Gott in meinem Leben noch tun wird, das zeigt, was für ein Hoffnungslevel ich habe. Was für eine Offenbarung ich habe von Gott. Meine Gewissheit. Könnt ihr mir folgen, oder? Okay. Bin ich überzeugt, bin ich so gewiss, dass selbst dieser Berg, dieses Tal, diese Krankheit, dieses Problem mich nicht davon abhalten wird, weil der in mir ein gutes Wort, gute Tat angefangen hat, der ein gutes Werk in mir angefangen hat, der wird es auch vollenden. Ich muss es nicht machen, ich muss jetzt nicht religiös tun, irgendwas daher machen und so weiter, sondern der es angefangen hat, der wird es auch vollenden.
Und der Sieg Jesus Christus war ein Proklamator.
Genau, das kann man auch noch. So, die Frage ist tatsächlich, hey, bin ich überführt? Kenne ich seine Natur? Weil seine Natur gibt mir Hoffnung. Ist es nicht interessant, dass Geduld Teil von Liebe ist? Und dass, wenn wir nicht warten können, das Ungeduld aufzeigt? Und Ungeduld dann ein Mangel von Liebe ist? Scheibenkleister. Galater, zu denen wird gesagt, Leute, wie könnt ihr nur so blind sein? Wollt ihr jetzt etwa aus eigener Kraft zu Ende führen, was Gottes Geist in euch begonnen hat? Da war es auch schon das Problem. Es liegt in unserer Natur, dass wenn Dinge lange dauern, wenn Dinge sich hinziehen, wenn Dinge nicht in unserem Zeitapparat funktionieren, wir eben selber Kraft anlegen. Und die Bibel sagt hier in Galater 3,3, seid ihr blind? Schaut doch. Seht und schmecket, wie gut er ist. Schau mal, wie gut er doch ist. Okay, Aaron wusste, ich mache jetzt hier gleich einen Punkt. Aaron wusste, dass es falsch war und hat es trotzdem gemacht, aus Gruppenzwang. Ich frage mich, wie viele von den 380, die eben nicht gewartet haben, bis der Heilige Geist fiel, wir lesen gar nichts mehr von denen. Aber wie viele sind aus Gruppenzwang, haben den Raum verlassen? Die Kultur, einer musste irgendwo den Anfang gemacht haben. Warum auch immer. Er hat es nicht ausgehalten, länger zu bleiben. Und 380 Leute sind mit. Ich will gar nicht wissen, wie schuldig oder schlecht die sich gefühlt haben müssen, als nachher was Krasses passiert ist. Ihr Zeugnis war, ich war auch im Raum, aber ich habe es nicht ausgehalten. Traurig. Aaron hat gehandelt aus Menschenfurcht. Wie viele Entscheidungen treffen wir in Wüstenzeiten, in Zeiten, wo getestet wird aus Menschenfurcht? Wie viele in diesem Beispiel treffen wir aus, ja, mein Freund macht auch das, oder meine Freundin, oder der Christ macht auch das, und der macht auch das. Leute, die im Obergemach waren, alles Christen. Falls das deine Ausrede ist, ja, das waren halt keine Christen. Der nächste Punkt ist, sie haben die Ohrringe genommen, das, was sie aus Ägypten mitgebracht haben. Und das haben sie zu einem Götzen gemacht. In Wartezeiten können wir oft an das denken, was Gott mit uns gemacht hat und das zu einem Götzen machen. Anstelle uns wirklich niederzulegen und zu sagen, was ist das Neue, das du tun willst? Ich sage nicht, dass wir nicht zurückschauen dürfen und es feiern dürfen, was Gott gemacht hat. Aber wir können nicht Dinge von... Wir können nicht aus unseren Gaben oder sonst was Götzen machen und sagen, nee, ich bin doch gut. An mir ist kein Fehl oder sonst irgendwas. Das kann zu einem Götzen werden. Wir anbeten unsere Gaben anstelle den Geber. Und dann sagen sie, bau uns einen Götze, der uns vorangeht. Ein Götze, der kann nicht sehen, der kann nicht hören, der kann nichts. Der kann dir auch nicht vorangehen. Alles, was du tust mit einem Götze, ist, du musst es am Leben halten. Weil der Götze hat keine Kraft. Religion hat keine Kraft. Die kann gut aussehen. Der Götze, das Kalb, hat geglänzt, das hat gut ausgesehen. Es war was Mächtiges. Religion wird uns vorgaukeln. Das sieht gut aus, aber es hat keine Kraft. Da ist kein Leben drin. Am Ende des Tages dreht sich Religion immer um sich selber. Es macht immer diese 40-Jahres-Schleife. Immer. Und verpasst da drin Gottes Natur. Weil da drin gab es auch Zeichen und Wunder. Aber es verpasst, um was es eigentlich geht im Test, Gottes Natur kennenzulernen. Was wäre, wenn der nächste Test, die nächste Herausforderung tatsächlich, wenn du dem Raum gibst und sagst, okay, Herr, nimm mich noch tiefer. Ich will dich kennenlernen. Ich will dich in dem Schmerz kennenlernen. Ich will dich in dem Ungewissen kennenlernen. Ich will dich in dem kennenlernen. Und meine Reaktion ist Anbetung. Ja, ganz ehrlich, im Himmel gibt es keine Träne mehr, es gibt keine Krankheit mehr, es gibt null Probleme mehr. Und ich weiß, manche wünschen sich deswegen den Himmel. Und wir wünschen uns himmlische Zustände hier auf Erden. Don't get me wrong, versteht mich nicht falsch, absolut. Ich hasse Krankheit. Aber im Leid Gott anzubeten, können wir nur hier. Und deswegen ist es ein Privileg. Es ist ein Privileg, in der Wartephase, im Test, von uns wegzuschauen, ihn anzuschauen und ihn anzubeten. Weil diesen Teil von Anbetung kann er nur hier kriegen. Und was wird, wenn der Teil von Anbetung auf einmal pure wird, rein wird? Weil es nicht mehr darum geht, was kriege ich raus? Sondern darum geht, okay, Herr, ich gebe mich dir hin und ich anbete. Das kostet mich alles, ja? Aber das ist alles, was ich dir gebe, ist für mich. Und ob ich jetzt gesund wird, ob ich jetzt meinen Durchbruch kriege, ob was auch immer, ich weiß, das, was du angefangen hast, das wirst du auch vollenden. Das ist meine Gewissheit. Ich will euch noch Römer 15 vorlesen, dann mit dem ende ich. Möge Gott, die Quelle der Hoffnung, euch im Glauben mit Freuden und Frieden erfüllen, damit ihr in Hoffnung immer reicher werdet durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich lese es nochmal vor, das ist so gut. Leute, es gibt so viele coole Stellen in der Bibel über Warten auch. Lest die mal, dass man im Warten Kraft kriegt und so weiter. Das ist richtig genial. Psalm 27. Klagelieder 3. Römer 5, 3. Sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, in der Bedrängnis, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirkt. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Es gibt eine Hoffnung, zu Schanden heißt, nicht enttäuscht werden wird. Es gibt eine Hoffnung, die eben nicht enttäuscht werden wird. Ich weiß, hingezogene Hoffnung macht das Herz krank, sagt Sprüche. Aber es gibt eine Hoffnung, die eben dich nicht enttäuschen kann. Und das ist seine Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in dein Herz. Das heißt hier. Und wenn das meine Hoffnung ist, danke Jesus für deine Liebe. Weil deine Liebe macht mich zum Überwinder. Deine Liebe ist es, die Hoffnung in mir kreiert. Deine Liebe macht mich geduldig. Deine Liebe. Oh my goodness. Das heißt eigentlich, wir können in jeder Situation hoffnungsvoll sein, weil seine Liebe Hoffnung in uns produziert. Okay, so was wir jetzt machen, wir sind ja im Klassenzimmer, hier hat jeder einen Zettel und schreib doch mal ganz kurz die krasseste Ermutigung auf, die du haben könntest oder die du hören könntest. Wenn du dir jetzt eine Ermutigung geben würdest, die voller Hoffnung ist, weil wir haben ja gerade gehört, Gott ist voller Hoffnung, die du dir schreiben müsstest, dann schreib sie doch mal ganz kurz auf. 2, 3 Sätze oder so. Was wäre die coolste Ermutigung, die du hören könntest heute? Von Gott oder von irgendjemand anders? Schreib's mal ohne deinen Namen hin. Einfach nur. Was weiß ich, vielleicht ist es die Ermutigung, danke Jesus, dass ich gesegnet bin mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Mir fallen nur Bibelsachen ein, vielleicht fällt dir auch was anderes ein, aber ich ermutige mich gern mit Bibel, weil das die ultimative Wahrheit ist. Und da ist erstmal egal, was meine Emotionen mir sagen. Und während du das aufschreibst, vielleicht noch eine kleine Anekdote. Wir kamen zurück von Reading, von Amerika, die ganzen prophetischen Worte, all die coolen Sachen. Und hier war es zuerst mal richtig kalt. Ich weiß, heute kann man sich das nicht vorstellen. Aber hier war es richtig kalt. Ich musste den Ofen daheim anzünden. So kalt war es. Und das hat was mit meinen Emotionen gemacht. Und ich dachte zuallererst so, hey, krass, man, ich bin voll niedergeschlagen. Hey, sag mal, innerlich bin ich gehypt ohne Ende, weil Gott gut ist, weil er seine Verheißungen wahr sind und so weiter. Aber meine Emotionen, die sagen mir eigentlich was anderes. Und irgendwann habe ich mal angefangen, okay, ich glaube, ich muss meine Emotionen von dem überzeugen, was in mir drin Wahrheit ist. Weil meine Emotionen, die sind real. Aber das, was in mir ist, dieser Glaube, der Heilige Geist, das ist realer. Er sieht von einer anderen Perspektive. Glaube verleugnet nicht den Fakt, aber er hat eine andere Perspektive und deswegen kann er anders sehen. Und ich habe angefangen, das Wort Gottes über mir auszusprechen, weil ich gemerkt habe, die Emotionen, die erdrücken mich, die machen mir recht, richtig, nein, fertig ist das falsche Wort, aber die ziehen mich echt runter. Man schiebt es dann auf das Wetter und man schiebt es auf andere Sachen, aber ich glaube, ich bin in eine Atmosphäre getreten, die einfach negativ war. Und die hat mich richtig runtergezogen in meinem Denken und so weiter. Und ich habe angefangen, Wort Gottes über mir zu deklarieren. Habe gerade Römer 15, der Gott der Hoffnung, die Quelle der Hoffnung und so weiter über mir deklariert. Und dann hat angefangen, meine Emotionen sich zu verändern. Weil der in mir ist, ist größer als der in der Welt ist. Wir können Reich Gottes Samen nicht mit Popcorn vergleichen, okay? Also okay, blip, blip, das kommt halt an der hoch irgendwie, wenn wir es richtig machen. Sondern in der Wartephase, so wie ein Brot Zeit braucht und Hitze braucht, so kommt das Richtige hoch. So manchmal gehen Sachen schnell, absolut, und ich bin ein Befürworter und Freund von dem, aber ich bin mir auch gewiss, okay, wenn es länger dauert, Was willst du mich gerade lehren, Herr? Was tust du gerade? So, ich hoffe, jeder von euch hat eine Ermutigung aufgeschrieben. So, was wir früher nicht machen durften im Klassenzimmer, ist ein Flieger bauen. Du darfst jetzt mal einen Flieger bauen. Papierfliegerle, sagt man im Schwäbischen. Du brauchst keinen Flugzeugträger bauen. Bau mal einen kleinen Dinger. Wir sehen jetzt anhand von dem, der den besten Flieger hat, wer tatsächlich in der Schule was gemacht hat oder nicht. Der Spaß. Na, alles gut. War ein Joke. Aber wenn du einen Flieger gebaut hast, dann lass uns doch mal gemeinsam aufstehen. Das ist tatsächlich der Abschluss von dieser Botschaft. Und nimm das doch gerne mit nach Hause, dass du anfängst zu deinen Emotionen, in deiner Wartephase, wo du gerade bist oder wie auch immer, dass du anfängst, das Wort zu deklarieren, dass du anfängst, Gott da drin zu sehen, okay, wo bist du? Dass du anfängst, ihn anzubeten, auch wenn es schwierig ist. Aber vor allem, dass wir diese Wartephase aushalten und nicht wie Aaron werden, der aus Menschenfurcht gehandelt hat, der vielleicht aufgrund dessen, dass es viele gemacht haben, Gruppenzwang Dinge gemacht hat, der zugelassen hat, dass die Kultur um ihn herum Dinge bestimmt hat oder dass du deine Gabe irgendwie in Vordergrund stellst oder Dinge anbetest. Sondern dass wir zurück zum Herz der Anbetung kommen, wo es nur noch um ihn geht. When the music fades, wenn die Musik ausgeht, wenn wir sozusagen, wenn alles weggeht, dann geht es nur noch um ihn. Und das bete ich einfach zum Schluss und dann nehmen wir diese Ermutigungen und wir schießen sie einfach mal in die Luft. Ich hoffe, ihr habt jetzt keinen Namen draufgeschrieben, weil dann kann jeder nachher eins nehmen und hat eine coole Ermutigung für heute mitgenommen, okay? Aber Jesus, ich bete, dass das, was auf den Fliegern steht, dass das die Wahrheit ist. Du bist so gut zu uns, du bist ein guter Vater. Jesus, und ich danke dir, dass da, wo wir gerade durchgehen, individuell, dass du ein höheres Ziel dafür hast. Ein Ziel zu reifen, zu wachsen. Ein Ziel, Jesus, das uns manchmal nicht ganz klar ist. Aber wir halten uns dein Ergebnis vor, dass das, was du in uns angefangen hast, du auch vollenden wirst. Wir wollen von dem gewiss sein, überzeugt sein, Jesus. Und ich danke dir, Herr, dass deine Verheißungen Ja und Amen sind. Dass deine Verheißungen gut sind. Und Herr, wir danken dir, dass du voller Hoffnung bist, voller Glaube, voller Zuversicht für unsere Zukunft, für das, was in Fearless passieren wird, für das, was in meinem Leben, in deinem Leben passieren wird. Ich danke dir, Herr, für die ganzen Connections, die wir haben. Und wir danken dir für das, was du noch hier alles aus Fearless gebären wirst und in Fearless gebären wirst. Wir danken dir einfach, dass du dieses Haus segnest, dass deine Gunst hier ist, dass er dein Haus, dein Zuhause, deine Familie segnet und dass wir Zeugen werden von deiner Verheißung, Zeugen werden von deiner Liebe, Zeugen werden von dir, Jesus, weil wir dir begegnet sind. Amen. Alright, jetzt könnt ihr euer Flieger starten lassen. Praise God. Yes. Alright. Ihr Lieben, hey, cool, dass ihr da wart. Wir haben hier noch ein Ministry-Team. Wir uns lieben, für dich zu beten. Ihr könnt euch gerne über euren Zettel noch austauschen. Cool, dass ihr da wart. Nächste Woche sind Kleingruppen. Und dann haben wir wieder Gottesdienst in 2 Wochen. Genau. Kommt zuhauf, es wird genial werden. Bis bald.
Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.